SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Rainer Maria Schießler ist der etwas andere Pfarrer mit einer großen medialen Präsenz, schreibt Bücher, hatte eine Talkshow beim BR, hat seinen wöchentlichen Podcast. Heute Vormittag ist er bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Herr Schießler, um wie viel Uhr sind Sie wegen uns heute in München aufgestanden?
4.30 Uhr.
Eine unchristliche Zeit.
Gott, die Osternacht beginnt auch um 5 Uhr. Ist man gewohnt.
Sind Sie früh aufsteher?
Ja, schon. Und im Sommer, wenn es eh so früh hell wird, dann ist das eh kein Problem.
Also wir hatten Ihnen, um das den Hörern auch zu sagen, wir hatten Ihnen auch angeboten, am Abend vorher, sprich gestern Abend, nach Stuttgart zu kommen und zu übernachten im Hotel. Aber das wollten Sie nicht.
Eine Nacht alleine in einem Hotelzimmer in einer fremden Stadt. Ich bin ein gebürtiger Münchner. Ich bin am liebsten zu Hause.
Ja.
Das verlorene Lebenszeit. Da habe ich lieber gegeben, ein nettes Brautpaar gestern da gehabt, bis spät in der Nacht. Ja. So ein erfüllter Abend. Lieber weniger schlafen und dann mit dem Zug herfahren.
Was heißt erfüllter Abend mit einem Brautpaar?
Einfach nette junge Leute. Aber jetzt sind wir schon mitten im Thema drin, weil halt oft so viel gejammert wird und die Leute heiraten bloß noch wegen der Show und so. Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, es ist noch nie so bewusst und so überzeugt und so ehrlich dieser Weg gegangen worden, wo junge Menschen kommen und sagen, sie wollen dieses Zeichen leben.
Hat das mit Corona zu tun, wenn man irgendwie Zeit hatte, nachzudenken über den Sinn des Lebens?
Nein. Ich kenne die auch schon länger und das ist der Charakter. Und das ist auch die Erziehung, diese jungen Menschen als Kinder bekommen haben. Das ist die Frucht jetzt.
Würden Sie sagen, das ist auch ein Trend der Zeit oder ist dieses Paar von gestern eher die Ausnahme?
Nein, es ist ein Trend der Zeit. Also ich habe viele Hochzeiten, aber ich habe eigentlich keine, wo ich das Gefühl habe, die machen das nur, weil die Äußerlichkeit stimmen muss. Sondern es ist ein Mittel, mit dem sie eine Botschaft an den Menschen heranbringen wollen.
Was Corona angeht, Corona hat ja das Leben von uns allen auf den Kopf gestellt. Ich vermute Ihres auch.
Ja, absolut. Weil gerade das, was uns ja auszeichnet, Gemeinschaft, Fest, doch eine gewisse Intimität des Glaubens miteinander leben. Es gibt da so viele Leute, die sagen, zum Glauben brauche ich keine Kirche. Da sage ich, da haben sie völlig recht. Glauben müssen sie allein. Aber es gibt so viele Dinge, die wir nur als Kirche, als Gemeinschaft machen können. Miteinander feiern, trauern, Hoffnung und Freude spenden, das hat natürlich wahnsinnig Schaden gelitten, weil diese Versammlungen in dieser Form nicht mehr möglich waren.
In Ihrem speziellen Fall kommt noch dazu, dass Ihre Kirche aktuell Asbest saniert wird.
Ich habe schon gedacht, Corona allein reicht für den Schießler nicht. Gell? Jetzt haben sie mir die Kirche auch noch zugemacht, weil sie es Asbest entsorgen müssen. Aber mein Gott, ich jammer nicht.
Wie kommt Asbest in so eine uralte Kirche?
Man hat halt nach dem Krieg aufgebaut mit billigen Materialien und damals war Asbest ein gutes Material, da hat noch keine Angst gehabt und das ist überall im Dämmmaterial drin, von der Decke, im Fensterkit, überall ist das Zeug drin.
Das heißt, Ihre Gemeinde ist jetzt komplett vereinsamt oder haben Sie Möglichkeiten und Wege gefunden, trotzdem mit denen irgendwie
zusammenzukommen? Wir haben eine Klosterkirche am Jakobsplatz direkt neben der Synagoge, da haben wir am Sonntag die Möglichkeit, einmal Gottesdienst zu halten, weil ich gesagt habe, ich brauche natürlich einen Kirchenraum. Ich habe Kommunionen, ich habe Firmungen, ich kann nicht mit den Kindern auf der Wiese das machen, aber ich habe gesagt, ich brauche nur die Möglichkeit, mehrere Leute zu binden, gerade mit Corona, wo auch nicht so viel kommen können. Und dann haben wir uns dann auf den Weg gemacht ab Februar und haben das Ganze genannt Messe im öffentlichen Raum. Wir haben mit Wirten gesprochen, wir haben Gottesdienste gehabt bei Augustiner, bei Paulaner, im Hofbräuhaus. Und die waren alle sofort für uns da und haben gesagt, kommt, wir unterstützen euch. Dann haben wir in diese großen Festsäle rein können, wo wir die Leute mit Abstand setzen können und haben bis zu 120 Leute dann wieder empfangen können.
Also funktioniert. Priester, katholischer Priester seit dem Jahr 1987 und letztes Jahr sind Sie 60 geworden.
No.
War es ein schönes Fest?
Corona-mäßig.
Kein Fest.
Es war ein feierlicher Gottesdienst und natürlich hätte man gerne noch miteinander in der Kirche dann weitergefeiert, aber ich habe von einem befreundeten Bierbrauer habe ich kistenweise eigens gebrautes Weißbier 0,3 Fläschchen mit einem eigenen Etikett bekommen, haben wir gesagt, jetzt geben wir euch das Bier mit und haben am Ende Bierflaschen verteilt. War schön, aber es...
Aber das Bier gibt's nicht mehr, das ist getrunken.
Das ist getrunken, ja. Okay. Es hat sehr gemundet, ja.
Wir wollen über Ihren Weg zu Gott sprechen. Also, Sie kommen aus einer Familie, eine, glaub, fromme Mutter,
kann man sehr so sagen. Sehr fromme Mutter, ja.
Sehr fromme Mutter. Und ein, wie soll man das formulieren, ein kriegstraumatisierter Vater?
Ja. Eigentlich waren es beide kriegstraumatisiert. Meine Mama hat auch alles verloren im Krieg. Mann, Kind, ist mit 3 Jahren gestorben. Und eigentlich eine ganze Jugend. Also der Papa war Baujahr 27, Mama Baujahr 16. Und die haben sich halt nach dem Krieg gefunden. Und das ist dann eine neue Beziehung geworden. Und ich war sehr beeindruckt, als mein Vater mir mal gesagt hat, mir war immer klar, dass ich nie den Platz des ersten Mannes deine Mama einnehmen wird. Aha. Liebe, so richtig, die war eigentlich wirkliche Liebe, die gibt es nur einmal im Leben. Aber es war halt auch sehr viel Vernunft dabei. Die beiden wussten, wir müssen ein neues Leben anpacken, wir müssen das Land aufbauen, müssen eine neue Gesellschaft bilden, und das hat sich ja in dieser Familienbildung natürlich dann gezeigt.
Und zu der Sie dann und Ihr Bruder gehörten?
Ja, mein Bruder ist 57 geboren und ich dann 60, und mein Vater hatte wirklich alles verloren, ist als Jugendlicher nur im letzten Aufgebot gewesen. Da können wir uns gar keinen Eindruck davon machen, was da mit einem jungen Menschen passiert. Aber sie haben halt nicht aufgegeben, und sie waren nicht verbittert, aber sie waren natürlich geschädigt.
Was ihren Vater angeht, der hat sich, glaube ich, geweigert, in die Hitlerjugend reinzugehen und ist von der eigenen Mutter denunziert worden.
Ja, genau. Ja, die war voll begeistert, wie viele ja damals von der ganzen Bewegung. Aber mein Vater war da immer schon irgendwie anders. Und als ich das erfahren habe, da habe ich so einen richtigen bewundernden Respekt vor meinem Vater empfunden. Ja. Dass er mit 13 Jahren gesagt hat, da geht er nicht hin. Und dann ist er halt in seinen, Mahnarrest, ist halt eingesperrt worden ein paar Tage, sagt, das ist mir wurscht. Und wenn es mir nicht auseinanderbricht, ich mach das nicht.
Und Ihr Vater hatte, glaube ich, ein Schlüsselerlebnis. Als Junge hat er gesehen, wie ein Jude
in einen Freising
Marktplatz putzen musste.
Mein Vater ist in Freising aufgewachsen, war am Domberg-Gymnasium, und dann hat die ganze Klasse runter müssen auf den Marktplatz, und sie sollten das also anschauen, und da ist dieser eigentlich bekannte Jude, Geschäftsmann, der da war, der musste da also, wie sehr oft so gehandhabt wurde von den Nazis, musste das Kopfsteinpflaster putzen, und das hat ihn so angewidert. Also dieses Gerechtigkeitsempfinden, das hat er uns, mein Bruder und mir, auch beigebracht. Und das war seine einzige Maxime. Ja. Ich habe bei seiner Beerdigung gesagt, mein Vater war in keinem Verein, in keinem Club, der hat nicht getrunken, nicht geraucht, gar nichts. Es gab für ihn nur uns, und dass wir, wie er immer gesagt hat, anständige Menschen.
Wobei Sie, glaube ich, ein durchaus kompliziertes Verhältnis auch zu diesem Vater hatten, das sich jetzt ganz zum Schluss dann am Ende seines Lebens normalisiert und verbessert hat?
Es war halt sehr distanziert, weil er emotional völlig verändert aus dem Krieg gekommen ist. Er wäre nie so gewesen, wie es heute moderne Väter sind. Knuddeln, kuscheln und so, das hätte es gar nicht gegeben. Also er war für uns eine Respektsperson, aber immer aus der Distanz betrachtet. Erst so dann gegen Ende, ich bin schon Pfarrer gewesen, da ist er mein bester Freund geworden.
Okay. SWR1 Baden-Württemberg mit unserem Leutegast, mit Rainer Maria Schießler, dem Mann, der seit vielen Jahren katholischer Priester ist. Kann man irgendwie ein besonderes Moment, an dem für Sie klar war, ich gehe diesen Weg?
Ja, klar war es, als ich mein Abitur gehabt habe. Da musst du mir entscheiden, wo geht die Reise hin. Das andere ist ein Prozess, du wächst hinein, aber nicht diffus, sondern Kirche ist mir halt dann ab Kindesbeinen an, sprich mit 10 Jahren zur Heimat geworden. Ja. Es gibt so ein nettes Schlüsselerlebnis beim ersten Mal, wo ich ministriert habe, habe ich mich leider erkotzen müssen. Ja. Also ich habe während der Messe gekotzt, und beim Pfarrer, den ich gar nicht gekannt habe damals noch, und bin dann nach Hause, ich war völlig zerstört, ich war so traurig über das Ganze. Ich wusste, es ist die kürzeste Karriere, die katholische Kirche jemals erlebt hat. Und ich meine, wir reden von dem Jahr 1970, also kein Internet, kein WhatsApp, kein gar nichts. Und dann ruft dieser Pfarrer bei uns Nachmittag an, ich war in keiner Liste und gar nichts. Das heißt, er hat am Sonntagnachmittag nichts anderes zu tun gehabt, als rauszufinden, wer ist der Bub, dem es halt so schlecht gegangen ist. Und dann hat er mit meiner Mama geredet, und meine Mama hat dann gesagt, du, jetzt hat der Pfarrer angerufen, was du heute gespielt hast in der Kirche. Na, und ich habe mit dem nächsten Anschluss gerechnet, und dann sage ich, er fragt, wie es dir geht, und er wünscht dir das Gute, und er ist stolz auf dich, weil du hast halt alles gegeben. Aber dieses mir nachlaufen, das war für mich der erste prägende Eindruck, was es bedeutet, Kirche zu sein,
und Menschen nachlaufen. Diese Kirche, wenn Sie es ansprechen, 1970, da war die Kirche ja noch Also rammelvoll. Jetzt mal, ja, und vor allem auch deutlich konservativer, als sie es heute
ja,
ist.
Ja, ich bin in einer nachkonziliaren Gemeinde aufgewachsen, vom Kirchenbau bis zum Gepräge her. Bei uns haben damals schon Laien gepredigt, das war überhaupt kein Thema. Bei uns war alles offen. Ich habe nie die alte Liturgie erlebt, ich habe nie einen Priester mit Collar gesehen. Nichts dagegen, aber ich habe es halt nicht gesehen. Darum kann ich es auch heute selber nicht tragen, weil ich habe das nie gelernt. Wir haben nie lateinische Messen gehabt, gar nichts. Es war damals schon völlig offen, die Pfarrjugendleitung, das waren drei junge Damen, mit denen ich heute noch befreundet bin. Also ich habe Kirche immer als das erlebt, was ich sie erleben möchte, als eine Gemeinschaft, die im Aufbruch ist. Die sagt nicht bis hierher und nicht weiter, sondern ab hier und jetzt schauen wir mal, was noch geht.
Sie haben dann bei den Kapuzinern ein Noviziat begonnen und sind nach einem Jahr wieder raus. Ja. Warum?
Also das war an sich tragisch. Ich habe vor dem Abitur die Kapuziner kennengelernt und mich verliebt in diese Lebensweise. Aber ich wusste nicht, ist das meine Art und Weise, Priester zu leben? Und dafür gibt es das Noviziat. Also wusste ich, ich muss dahin, ich muss ausprobieren. Ich habe das denen gesagt, ich weiß nicht, ob ich bleibe, aber ich muss ausprobieren. Und ich war so glücklich dort. Und das ist eigentlich das Dilemma des Lebens, dass du auf der einen Seite sehr glücklich bist, dass du spürst, dass du das erkannst und dass das gut ist. Und trotzdem ist es nicht deins. Wichtig ist, du musst dir selber treu bleiben. Und so habe ich einfach am Ende des Noviziats nicht die Gelübde gemacht, sondern habe gesagt, ich gehe jetzt ins Priesterseminar. Hier ist leider nicht mein Ort, obwohl ich so gern da war. Aber ich bin heulend aus diesem Kloster raus. Kann niemand verstehen, aber es war so.
Sind Sie später nochmal rein?
Ich habe immer bis heute noch Kontakt damit. Ja. Und es ist hier sind die Bausteine meines priesterlichen Lebens gelegt worden in diesem Orden. Zum Beispiel die Einfachheit zu leben, die Einfachheit des Sprechens. Die Kapuziner sind ein Volksorden. Die sind beide Menschen dort. Das habe ich dort gelernt.
Tja, und dann das Theologiestudium und dann die Entscheidung, ich werde katholischer Priester inklusive der Priesterweihe mit allem, was dazugehört. Sie hatten mal beim BR eine eigene Talkshow, richtig?
Pfarrer Schießler, Gäste und Geschichten.
Dann haben Sie zwei Bestseller geschrieben?
Ja, die Schießlerbibel ist schon wieder mit also dabei im Rennen.
Die Schießlerbibel wäre dann
das heißt das dritte Buch, ja.
Und Sie haben einen wöchentlichen Podcast, in dem was passiert?
Ja, das ist von Michaelsbund. Das ist einfach Schießlers Woche. Das heißt, ich nehme das einmal in der Woche auf und greife ein Thema auf. Letzten Sonntag war Independence Day. Diesen Sonntag möchte ich angelehnt an das Evangelium, die Aussendung der Jünger hernehmen. Was brauchen wir als Kirche, um bei den Menschen anzukommen? Das Evangelium sagt, nur euch selber. Ihr braucht keine Ausstattung, kein Wanderstab, gar nichts. Kommt und kehrt euer Inneres nach außen.
Wobei dieses bei den Menschen ankommen als katholische Kirche heute nicht so ganz einfach ist.
Darum geht's gar nicht. Der liebe Gott hat uns keinen Rosengarten versprochen. Es muss authentisch sein, es muss ehrlich sein und es muss Freude machen.
Aha. Apropos Freude, Sie haben viele Jahre immer beim Oktoberfest in München die Bierkrüge ausgetragen.
Ja, ich war halt Wiesenbedienung, 10 Jahre lang.
14 Maßkrüge in einer Hand?
Macht ein normaler Mann schon, aber es geht ja mehr. Es gibt Leute, die tragen locker 17, 18.
Bei Ihnen waren es 14?
14, ja. Weil man muss immer sehen, das ist ja mein Besitz. Ich kaufe ja das Bier. Das, wenn man runterfällt, dann habe ich den Verlust. Man muss ja nicht angeben.
Sie haben Geld verdient als Bedienung und haben mit diesem Geld was veranstaltet?
Ich habe sehr schnell gemerkt, ich meine, das hätte mir ja gar keiner abgenommen. Warum muss ein gut verdienender Pfarrer noch Geld verdienen? Es gibt eine schöne Geschichte in den Kassidim, die da lautet, für wen gehst du? Ich habe gemerkt, ich kann diese Herausforderung nur überstehen, wenn ich ein anderes Ziel habe. Und da habe ich Lotte Ladrus kennengelernt über ein Buch, habe sie gefragt, ob sie interessiert wäre an den Einnahmen. Sie hat das zuerst einmal gar nicht ernst genommen, hat gesagt, wollen Sie mich verarschen oder wir? Sage ich, nein, ich meine es wirklich ernst. Also, seitdem sind wir eng befreundet.
Also Lotte Ladrus, wenn ich das sagen darf, eine sehr beeindruckende Frau, eine Schweizerin, die in Abidjan, Elfenbeinküste, ein AIDS-Hospiz für sterbende Kinder.
Also das ist das Zentrum der Hoffnung, Centre d'Espoir nennt es. Und sie hat eigentlich begonnen mit einem Container mit Beratung, Gesundheitsberatung, vor allem für die Mädchen, dass sie nicht mit 17 schwanger und AIDS-krank werden. Und daraus ist dann ein Krankenhaus geworden, weil man ihr die Kranken gebracht hat, dann hat man ihr die Sterbenden gebracht, dann ist ein Sterbehaus dazugekommen, dann ein Waisenhaus, wenn die Mütter gestorben sind. Und so ist es ein riesiges Zentrum geworden, aus dem Nichts heraus.
Also gut angelegtes Geld. Welt.
Und zwar mitten bei den Leuten, genau wie das Evangelium vom Sonntag. Geht in die Häuser der Menschen, sagt das Evangelium. Das heißt, geht dorthin, wo die Menschen sind. Nicht im Vortragssäle, Synagogen oder sonst was, sondern dort, wo sie leben. Und das hat sie gemacht.
Waren Sie mal vor Ort in
Abidjan? Nein, nein. Was soll ich da? Ich habe zu Lotti gesagt, du brauchst keine Zuschauer, du brauchst Unterstützer.
Ja. Sie haben dafür mal einen anderen Pfarrer besucht in Südafrika.
Der Stefan Hippler.
Den wir auch mal zu Gast hatten vor vielen Jahren, der sich auch um AIDS-kranke Menschen in Südafrika
kümmert. Ja, und ein ganz anderer Typus und seine Arbeit anders. Er ist nicht in die Township nahe und hat das gemacht wie die Lotti in ihrem Slum, sondern der hat die Leute dort ausgebildet. Er hat die in den Townships leben, ihnen gezeigt, wie man füreinander da sein kann, hat in Krankenhäusern Zimmer und ganze Stockwerke anmieten können und hat die Leute sozusagen stark gemacht, Hilfe zur Selbsthilfe hat er ihnen gegeben. Er ist der Organisator.
Sie haben ihn besucht dort und waren beeindruckt von dem, was Sie dort gesehen haben.
Weil ich ohnehin dort war, habe ich gesagt, ich muss unbedingt einen Stefan besuchen, aber wir haben uns ja hier bei uns in München schon getroffen. Ja, und der hat ja auch, wie man in Bayern sagt, der waffenscheinpflichtige Goschen, gell? Also der kann reden. Okay. Ja.
Apropos, Sie haben den Satz formuliert, ich liebe eine Frau. Hm. Dieser Satz ist für einen katholischen Priester erklärungsbedürftig. Darf ich Sie fragen, wie es Gunda geht?
Gut, ich hoffe, sie ist in der Arbeit, ja. Die ist beim Zahnarzt beschäftigt. Gut. Nein. Die Gunda, ich sage so, ist mein Lebensmensch. Wir haben uns kennengelernt, als ich in die Pfarrei gekommen bin. Und du spürst ja, was ein Mensch dir bedeutet. Und ich habe meine Entscheidung, zölibatär zu leben, ist ungebrochen wie eh und je. Ich habe nie öffentlich erklärt, ich bin jetzt nicht mehr liebesfähig. Aha. Und dann, man sagt, man trifft die Liebe. Ich sage immer andersrum, die Liebe trifft dich. Und dann beginnt deine Verantwortung. Wie gehst du mit dieser Liebe um?
Dieser Liebesmensch, wenn ich das sagen darf, war eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern.
Ja.
Dann ist diese Verbindung und diese Beziehung entstanden, ihrerseits auch mit diesem Gefühl, darf ich das alles als katholischer Priester?
Nicht darf ich das, sondern wie gestalten wir das, dass wir weder uns noch meiner Kirche noch unseren Menschen, die um uns herum irgendwas vormachen. Wir möchten nicht Fassade leben. Das war unser wichtigster Grundsatz. Das heißt, wir haben eine tiefe Empfindung füreinander, die wollen wir leben und zwar nicht nur auf dem legalen Boden, sondern auf dem ehrlichen Boden, auf dem authentischen Boden. Die Menschen sollen unser Leben als ein Team, das zusammengehört, das sie gegenseitig braucht. Ich bin so froh, dass ich nicht allein bin. Zölibatär kann nicht heißen vereinsamen.
Ja, aber das, was Sie gerade schildern, war dann der Endpunkt einer Entwicklung, die vermutlich über Jahre angedauert hat. Wie geht man damit um? Sie werden ja auch mitbekommen haben, wie die Gemeinde tuschelt, wie hinter Ihrem Rücken geredet
wurde. Da habe ich dann wohl großes Glück gehabt, dass ihr sehr gute Gemeinde habt, die uns von Anfang an als das wahrgenommen haben, was wir sind, uns unterstützt haben. Ich habe immer lachen können, wenn dann eine ältere Dame zur Gunda gegangen sind und gesagt haben, das ist voll gut, dass sie sich um den Herrn Pfarrer kümmern. Und das hat er ihr so gut gefallen. Nochmal, was mir so wichtig war, ist, wir haben auch nie Diskussionen darüber geführt, soll ich jetzt das Priesteramt aufgeben, bin ich jetzt der bessere Ehemann oder irgend sowas. Nein, sondern wir haben uns wiedergefunden in dieser Lebensgemeinschaft, die wir jetzt gemeinsam gestalten und die hat mir eigentlich diese Kraft jetzt 25 Jahre gegeben, mich mit aller Macht für das Evangelium und für die Gemeinde einzusetzen.
Wobei ich mir vorstellen kann, dass diese Rolle, die jetzt Gunda spielt, für sie auch nicht die allereinfachste ist.
Nein, weil ich bin ja aus einem ganz anderen Beweggrund in diese Lebensweise reingegangen und sie ist ja damit praktisch aus dem Nichts heraus konfrontiert worden. Natürlich hat sie sich das anders gewünscht. Sie hat ja in dem Film Lebenslinien gesagt, mein Gott, wo die Liebe hinfällt. Natürlich würde ich ein ganz normales eheliches Leben mit diesem Mann da führen, aber es ist für uns so nicht vorgesehen, aber unsere Gemeinschaft, die ist vorgesehen.
Aber ich wollte gerade sagen, also Sie fühlen sich schon beide füreinander bestimmt, auch mit der Perspektive, dass Sie auch in Zukunft und dem Alter füreinander da sein werden?
Mal schauen, wer beim anderen am Sterbebett sitzt, ist immer unser Spruch. Aber allein das Gefühl zu wissen, dass du dann im Alter nicht allein bist, da ist jemand da, der dich kennt, der dir ganz nahe kommen darf, der dir wirklich intim sein darf. Ich meine, einen Kranken zu pflegen, ist das Intimste, was es überhaupt gibt. Das gibt mir unglaubliche Sicherheit. Und dafür bin ich dem Herrgott jeden Tag dankbar. Für die Liebe. Wir reden dauernd von der Liebe in unserer Kirche. Ich muss mich nicht dafür entschuldigen.
Gott sei Dank gibt es Priester wie Herrn Schießler, die sich nicht vom Zölibat verbiegen lassen. Ein Mitarbeiter Gottes mit dem Herz am rechten Fleck.
Danke.
Schreibt ein SWR1-Hörer. Und er ist einer von mehreren SWR1-Hörerinnen und Hörer, die sich entsprechend äußern. Aber so ganz neu ist es für Sie vermutlich jetzt nicht.
Ja, es ist eine Bestätigung, dass man am richtigen Weg ist und dass man überzeugt, dass es nicht darum geht, Doppelleben zu führen, sondern die Verantwortung wahrzunehmen, die Liebe, und das ist das einzige Rüstzeug, das wir haben, einfach braucht, ohne die Liebe überflüssig und sinnlos ist.
Wir haben vorhin über Gunda, also ihren Lebensmenschen, gesprochen, die Frau, mit der Sie seit 25 Jahren zusammen sind. Was sagt eigentlich die Amtskirche dazu?
Nicht, was sollen Sie denn sagen? Es gibt ja nichts, sich festmachen könnten. Ich verstoße gegen nichts. Wir gehen nicht Händchen halten über Marienplatz, sondern wir setzen uns ein, ich als Priester, Sie in Ihrem Privatleben, in unsere Gemeinde. Wir sind präsent, wir sind öffentlich, jeder weiß, wie wir leben.
Was los ist?
Ja, es gibt keinen Grund, irgendwas zu sagen. Außerdem, was sollen Sie denn sagen? Sollen Sie sagen, Sie dürfen nichts für diesen Menschen empfinden? Ja, was soll denn das? Ich tue ich aber trotzdem, tut mir leid. Ja? Ich brauche diesen Menschen. Ist doch völlig klar.
Wobei, eins musste man vielleicht noch dazu sagen, in Ihrem Fall kommt dazu, Sie haben sich freiwillig für das Zölibat oder für den Zölibat entschieden. Und tun es in gewisser Hinsicht heute noch? Wie passt das alles zusammen?
Weil der Zölibat ist ja nicht nur eine kleine Sparte, sprich nur die Sexualität. Der Zölibat ist eine Lebenseinstellung. Ich war als Jugendlicher, ich habe halt Menschen erlebt, die so leben, und das hat mich einfach fasziniert. Es war ein absoluter alternativer Lebensentwurf, den wollte ich ausprobieren. Ganz bewusst verzichten auf Familie, selber eine Familie zu gründen, auf das, was damit im Bürgerlichen zusammenhängt, und sozusagen eine Reise als Missionar Gottes in dieser Welt oder wie auch immer, das sagen sie, da anzutreten, diese innere Freiheit dazu zu besitzen. Aber ich habe nie gesagt, ich werde deswegen meine Empfindungen abstellen.
Würden Sie dieses Zwangszölibat abschaffen?
Ich würde es nicht Zwangszölibat nennen. Auch für mich war es nie Zwang. Ich habe das nur für mich gemacht. Ich habe das nicht gemacht, weil irgendeiner kluge Begründungen gebracht hat, dass der unverheiratete, zölibatär lebende Priester mehr Zeit für seine Arbeit hat und der liebe Gott hat auch noch mehr davon, weil ich auch sexuell nicht aktiv bin. Das hat mir alles nicht interessiert. Ich habe es gemacht, weil ich es wollte. Weil ich es ausprobieren wollte. Weil es mich erfüllt hat. Weil es mein Weg war. Man muss immer mit sich selber einstimmen. Aber die Frage ist ja, kann ich das den Leuten heute noch verkaufen? Dass jemand, der einen Beruf in der Kirche ergreifen will, an eine bestimmte Lebensweise verpflichtend gebunden ist. Und es ist ja auch nicht so. Wenn ein evangelischer Pfarrer katholisch wird, dann muss er auch nicht seine Frau in die Wüste schicken. Dann lebt er in einer Ehe drin. Und heute ist es überall anerkannt, dass ein verheirateter Familienvater genauso ein guter Seelsorger, Verkündiger des Evangeliums und Priester ist wie ein anderer. Wir müssen von dem praktischen Denken weg. Wir müssen hin zu dieser Aufgabe des Evangeliums.
Wie lange, Herr Schießler, wird es dauern, bis sich die katholische Kirche und der Vatikan Ihrer Einschätzung anschließen?
Weiß ich nicht. Ist mir völlig egal, weil ich lebe im Jetzt und Heute. Und wir sehen jetzt. Irgendwann wird es dann schon soweit sein.
Ihr neues Buch heißt die Schießler Bibel. Die wie gut kennt, Herr Schießler?
So gut wie der andere. Vielleicht ein bisschen mehr, weil man ja studiert hat. Mir ging es darum mit diesem Buch, weil ich ja sehr oft Menschen treffe, die sagen, ja, ich habe jetzt mal versucht, die Bibel zu lesen, aber irgendwann bin ich dann nicht mehr weitergekommen. Dann sage ich, das können Sie ja nicht lesen wie eine Biografie oder ein Roman. Die Bibel ist ein gesammeltes Werk von Lebens- und Glaubenserfahrungen über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg. Die Bibel ist ein Buch voller Bilder, da stecken Botschaften drin, die zeitlos gültig sind. Und das war dann die Idee, weil das sind lauter Texte, die immer wieder entstehen. Ich muss mich auf den Sonntag vorbereiten, ich schreibe Texte für Zeitschriften, für andere Medien. Und mir geht es darum, nicht wissenschaftlich, aber auch nicht banal an solche Texte heranzugehen, dem Leser die Augen zu öffnen. Hoppala, was da drin, das hat ja was mit mir zu tun. Das ist ja mein Leben.
Texte aus dem Alten oder aus dem Neuen Testament?
Das sind vor allem Texte aus dem Neuen Testament. Das sind die Texte, die uns in so einem Lesejahr von Advent bis Allerheiligen halt immer begleiten. Die du am Sonntag hörst, ist vielleicht der Gedanke dahinter, dass jemand das vorher liest und dann geht in die Kirche und da hört er keine gescheite Predigten und denkt sich, aber ich habe daheim was gelesen, das hat mir auch schon gut gefallen.
Wie wichtig sind diese Texte aus dem Neuen Testament für unser Leben heute?
Genauso wichtig wie die anderen auch. Die Frage ist, wie verstehe ich sie? Aber das Neue Testament ist halt für uns Christen deswegen wichtig, weil es ja das Leben Jesu ist und das Verständnis dieses Lebens wie in den Briefen dann geschildert und dargelegt. Und der Papst Benedikt hat einmal bei einem Pastoralbesuch gesagt, schreib die Bibel weiter. Aha. Das war eigentlich der Anstoß für das Buch. Schreib die Bibel weiter. Sie endet nicht, sondern mein Leben ist das nächste Kapitel.
Ja, wenn wir jetzt sozusagen den Praxistest machen, das Buch hat 220 Seiten. Sagen Sie eine Zahl zwischen 10 und 220? Dann schlage ich es auf.
177. Ich wüsste aber jetzt nicht, was da steht.
Ja, ich natürlich auch nicht. Ich habe es ja nicht auswendig gelernt. Es stimmt wirklich, was jetzt kommt. Es kam eine Frau, das ist die Überschrift. In jener Zeit zog Jesus sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine Frau aus jener Gegend zu ihm und rief, hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids. Also den Rest lasse ich jetzt weg. Diese Eingangssätze, diese beiden Eingangssätze, worauf führen die hin, was unser heutiges Leben angeht?
Es kam eine Frau zu ihm. Wir haben nicht die Leute zu bedrängen, wir haben zur Verfügung zu stehen. Das war jetzt in Corona so wichtig. Da sind ja oft ganz skurrile Ideen entstanden, wir sollen da hinausgehen und sollen mit der Monstranz durch die Straßen rennen oder was auch immer. Nein, wir haben präsent zu sein. Und ich habe schon vor vielen Jahren, schon vor Corona gesagt, ich bin 24 Stunden erreichbar. Bei mir gibt es keinen Anrufbeantworter. Wer bei mir anruft, der will kein Blechdeppen, der will mit mir reden.
Und das ist wirklich so, Sie sind auch nachts erreichbar.
Ja, immer, immer. Wenn jetzt im Studio, ob das Telefon umgestellt ist, ist es auf einen anderen gestellt. Aha. Es ist immer, wer bei uns anruft, trifft einen lebendigen Menschen.
Werden Sie auch nachts noch angerufen?
Natürlich.
Wer ruft Sie nachts an?
Ja, alle möglichen, die Sorgen haben, die Nöte haben, Suizidanten, die vielleicht noch mal Gespräch führen wollen, aber vor allem auch Krankenhäuser, die sagen, könnten Sie kommen, bei uns ist ein Sterbefall. Und da bin ich glücklich darüber, weil da bin ich in meinem eigentlichsten Tunesbrief so richtig gefordert.
Also ich kann mich selten an eine Sendung erinnern, in der Hörerinnen und Hörer so viel Lob über sie ausschütten. Gleichwohl, vermute ich, gibt es auch im Zeitalter der sozialen Medien Leute, die sie und ihre Art nicht so toll finden.
Ja, das tue ich mir aber nicht an. Ich muss ja nicht alles lesen.
Das heißt?
Ich lese das nicht. Ich Facebook, meine Seite betreut jemand und der sagt auch, ich möchte nie, dass du diese Kommentare unter der Gürtellinie liest. Ja, ja. Wenn jemand sich mit mir auseinandersetzen will, ich bin immer erreichbar, reden wir drüber. Von Auge zu Auge und diskutieren wir es aus, aber nicht so.
Also so viel Hass und Wut, was offenkundig da ist, haben Sie eine Erklärung gefunden, warum und wieso?
Da kommen Menschen mit sich selber nicht zurecht. Ich meine, Hass ist ja nur das Ergebnis meiner Minderwertigkeit. Nur das Minderwertigkeitsgefühl erzeugt diesen Hass. Je größer ich bin, weil ich weiß, dass ich ja von einer alles umgebenden Liebe getragen bin, umso weniger muss ich hassen und muss dich beherrschen.
Viele Menschen, auch viele katholische Priester, haben offenbar immer wieder Phasen, in denen Sie an Gott zweifeln. Kennen Sie diese Phasen auch?
Nein, ich habe nie an Gott gezweifelt. Ich habe auch am Leben nie gezweifelt, sondern ich habe manchmal gestaunt, was das Leben einem zumutet. Und dann habe ich mir gleich wieder aufgerichtet daran, wenn ich Menschen erlebe, wie die mit diesen Herausforderungen fertig werden. Und das war mir viel wichtiger als zu zweifeln.
Aber diese Ungerechtigkeit, die es offenkundig ja gibt auf der Welt und im Leben und in einer Gesellschaft, also nehmen Sie unser Land, ja, wir sind ein wohlhabendes Land und um uns rum und noch weiter im Süden so viele Länder, wo es so vielen Menschen schlecht geht. Hat das der liebe Gott so gewollt?
Er kann es nicht verhindern, aber er kann, und das ist unsere Aufgabe, uns dazu auffordern und darum sendet uns Herr Christus in die Welt hinaus, gegen diese Ungerechtigkeit anzugehen. Das nicht einfach zu akzeptieren, das Leben ist kein Quiz, singt der Habe Kerkeling, das nicht zu akzeptieren, dass Menschen leiden. Ja. Das, was wir machen und tun können, müssen wir tun.
Die katholische Kirche hat gewaltige Probleme aktuell. Das ist nicht nur diese Missbrauchsgeschichte, da kommen noch ganz andere Fragen dazu, welche Rollen künftig Frauen in der katholischen Kirche spielen sollen und.
Ich sehe es nicht als Problem, ich sehe es als Chance. Wir entwickeln uns weiter. Die katholische Kirche ist nicht stehen geblieben. Jetzt geht es in den nächsten Schritt hinein.
Sie sind zuversichtlich, absolut, dass auch der Vatikan sich bewegen wird?
Ach, der Vatikan ist jetzt für mich nicht an erster Stelle. Aber diese Zusage in der Bibel, die Mächte der Unterwelt werden die Kirche nicht zerstören, das gilt nicht der institutionalisierten Gruppierung, die sie Kirche nennt, sondern der Idee von Kirche, die Christus uns gegeben hat, die Ekklesia, die Herausgerufene.
Ja, aber trotzdem braucht es für Veränderungen vielleicht doch den Vatikan und den Papst, der ja Stand heute immer noch unfehlbar ist.
Die werden wir schon überzeugen, aber Kirche hat sie immer von unten her verändert. Und da werden wir schon auf den Richter kommen und werden merken, hoppala, ist vielleicht doch der bessere Weg.
Das war Ihr Schlusswort.
Ja, gerne.
Vielen Dank, dass Sie da waren.
Danke.
Gute Heimreise
Danke. Zurück
nach München. Let it be spielen wir jetzt auch in Ihrem Sinne.
Lass beides wachsen, heißt es im Evangelium vom Unkraut im Weizen.
Genau.
Let it be. Lass beides wachsen und der liebe Gott kümmert sich um den Rest.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute,